Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima.
Wachstum, Wachstum, Wachstum. Auf diesem Mantra beruht unser gesamtes Wirtschaftssystem. Wir sind uns aber mittlerweile alle bewusst, dass es auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen kein unendliches Wachstum geben kann. Diese Rechnung geht irgendwann nicht mehr auf und wir kommen diesem irgendwann immer näher. Am besten wäre es aber, wenn wir eine Kehrtwende vollziehen, bevor es zu spät ist und sich Ökosysteme nicht mehr rehabilitieren können. Und die Folgen des ständigen Wirtschaftswachstums, die sind ja auch längst weltweit zu spüren. Absurderweise kommen die Nationen, die am wenigsten wirtschaftlich wachsen, jetzt schon an ihre Grenzen. Also im globalen Süden, da leiden die Menschen jetzt schon massiv unter den Folgen des Klimawandels, obwohl sie kaum dazu beitragen. Und auch sie wollen natürlich wachsen. Und hier wird deutlich, dass die Wirtschaft eine Schlüsselrolle einnimmt, wenn es darum geht, unsere Welt in eine sichere und gesunde Zukunft zu bringen. Wie schaffen wir also, Ökologie und Ökonomie in Einklang zu bringen? Und wie können wir den Wandel auch noch sozial gerecht gestalten? Mit dieser Frage beschäftigt sich unter anderem der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Und ich freue mich jetzt, mit der Geschäftsführerin hier in Grad Global zu sprechen. Das ist Dr. Katharina Reuter. Hallo und herzlich willkommen, Frau Reuter.
Hallo, ich freue mich auch.
Frau Reuter, Nachhaltigkeit wird ja ganz häufig nur in einen Zusammenhang mit dem Klimaschutz gebracht. Aber wie kann man das Thema Nachhaltigkeit ganzheitlich angehen? Was würden Sie noch mit einbeziehen?
Also die klassische Definition beruht ja auf diesen drei Säulen, dass man sich also die ökonomische Nachhaltigkeit, also ist eben auch was langfristig wirtschaftlich tragfähig, die ökologischen Faktoren und die sozialen Auswirkungen, dass man sich das ausbalanciert eben anschaut, die sogenannte Triple Bottom Line. Und natürlich gibt es verschiedene Modelle, was man eben noch dazu nehmen könnte. Ich finde es beispielsweise sehr spannend, eben als vierte Säule auch noch Kultur mit zu betrachten. Aber wie Sie gerade eben ja schon richtig gesagt haben, man hat ja schon genug damit zu tun, eigentlich eben beispielsweise soziale Themen mit in den Fokus zu bringen oder eben bei den Unternehmen, die vielleicht einen starken sozialen Fokus haben, zu sagen, ja, aber wie sieht's denn mit eurer CO2-Bilanz aus? Von daher würde ich immer empfehlen, mal bei diesen drei Säulen eben anzufangen. Und der Schlüssel für eine ganzheitliche Betrachtung liegt dann, glaube ich, tatsächlich darin, dass man eben nicht einem dieser Säulen den Vorrang gibt. Also, weil das ist ja,
ja. Ja, also dass dieser Dreiklang immer zusammengedacht werden muss, Ökologie, Ökonomie und Soziales.
Genau, und damit eben nicht, wie jetzt die ganzen letzten Jahrzehnte, hatte ja die Ökonomie ganz oft eben da einfach so einen massiven, starken Einfluss, dass man an der Profitorientierung eines Unternehmens beispielsweise dann auch immer unternehmerischen Erfolg abgelesen und gemessen hat. Natürlich sind dabei die ökologischen und sozialen Faktoren vernachlässigt worden. Deswegen nicht nur die drei Säulen nebeneinander, sondern tatsächlich eben auch Gleichgewichte zu betrachten.
Jetzt gibt es Unternehmen, die schon sehr früh angefangen haben, diese drei Säulen im Auge, im Blick zu behalten. Und ich war wirklich erstaunt, Frau Reuter, als ich sah, wie lange es den Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft schon gibt, nämlich seit 1992. Also aus heutiger Perspektive muss man sagen, das war schon sehr früh, dass sich damals einige vorausschauende Menschen in der Wirtschaft mit diesen Themen auseinandergesetzt haben. Was war denn damals eigentlich der Anlass? Was war ausschlaggebend, dass sich Unternehmen zusammengeschlossen haben, um gemeinsam für eine nachhaltige Wirtschaft sich einzusetzen?
Also der Anlass war tatsächlich, und das beobachten wir ja heute ein Stück weit immer noch, auch wenn 31 Jahre vergangen sind, dass eben in der öffentlichen Meinung, in dem, was eben auch Politik widerspiegelt, es wird immer so getan, als gäbe es die Wirtschaft. Mhm. Also weil wir hören dann eben gerne in der Tagesschau, wenn es einen Gesetzentwurf zu kommentieren gibt, einen Vertreter von der Wirtschaft, und der sagt dann, die Wirtschaft will nicht noch mehr Belastung, beispielsweise beim Klimaschutz. Ne? Also die Wirtschaft sieht das total skeptisch jetzt hier irgendwie Nachhaltigkeitsreporting. Warum sollen wir das denn auch noch machen? Und an der Stelle, und das war eben damals auch der Gründungsimpuls, zu sagen, wir müssen doch auch den progressiven Unternehmen mal eine Stimme geben. Wo bleiben die denn eigentlich in diesen Diskussionen? Ja. Und das war tatsächlich eben dieser Impuls, warum sich die Unternehmerinnen und Unternehmer zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir müssen das mal organisieren, dass eben auch diese ganzheitliche Stimme der nachhaltigen Wirtschaft lauter wird.
Die sagen auch, wir sind hier. Was sind das denn? Sie haben gerade gesagt, diese progressiven Unternehmen. Wer ist denn Vorreiter bei dem Thema Nachhaltigkeit? Wer sind die Treiber?
Also wir haben jetzt natürlich in den letzten Jahrzehnten viele mittelständische Unternehmen gesehen, Familienunternehmen, die sich eben dann jeweils in ihrer Branche auf eben den nachhaltigsten Standard, also nehmen wir jetzt mal Lebensmittel beispielsweise, ne, die nur Bio-Lebensmittel eben einsetzen und da vorangegangen sind und eben auch komplett ihre Firmen umgebaut haben. Also die beispielsweise schon vor 10, 15 Jahren angefangen haben zu sehen, okay, wir müssen irgendwie energieerneuerbar denken. Wir müssen Wärme anders koppeln und ne, müssen Mobilität anders denken und die heute in der Krise natürlich auch ganz anders aufgestellt sind und da viel resilienter beispielsweise auf steigende Energiepreise reagieren können. Und es gibt jetzt aber trotzdem keine Blaupause, dass man sagen kann, okay, Pioniere sehen immer so aus, weil wir natürlich auch sehen, dass durchaus auch Großunternehmen, also wir haben beispielsweise gerade als jüngstes neues Mitglied DM Drogerie aufgenommen und das ist dann ja ein sehr großes Handelsunternehmen und die haben trotzdem in ihrer DNA, in der ganzen Geschichte, wie sie eben auch ihr Unternehmen strukturieren, wie sie Produktentscheidungen treffen und so weiter, das einfach im Kern verankert. Und man kommt ja bei Nachhaltigkeit auch nie zu 100% an.
Nee, das dauert noch eine Weile, aber anzufangen ist ja schon mal der erste Schritt und das ist jetzt fast schon ein bisschen spät. Aber weil Sie gerade DM erwähnt haben, würden Sie sagen, dass es am Ende vor allen Dingen von den Entscheidungsträgern innerhalb eines Unternehmens abhängt, wie schnell und wie radikal Maßnahmen ergriffen werden? Oder welche Erfahrungen machen Sie?
Ach, das sind so verschiedene Push- und Pull-Faktoren. Aber damit ein Unternehmen das wirklich auch eben eng an die Unternehmensstrategie ansiedelt und die Wichtigkeit erkennt, ist auf jeden Fall ein Commitment der Geschäftsleitung essentiell. Also ohne das geht es nicht. Wir sehen aber eben natürlich trotzdem, dass damit es zu so einer Entscheidung kommt, ganz viel verschiedene Einflussfaktoren wirken. Also wenn Sie beispielsweise ne, nehmen wie die Finanz- und Versicherungswelt sich immer stärker auf diese Risiken ja auch ausrichten muss und eben bestimmte Fragen stellen muss und Unternehmen dann eben einfach auch Auskunft geben können. Können müssen. Okay, wie ist die CO2-Bilanz? Wo sind die größten Risiken? Was tue ich, um dem eben entgegenzuwirken? Habe ich dieses Thema Menschenrechte in der Lieferkette und so weiter auf dem Schirm? Das heißt, wir sehen, und das ist ja auch gut so, dass es da eben diese Push-Faktoren auch gibt, auch dass beispielsweise die nächste und junge Generation Jobs mit Sinn ganz verstärkt nachfragt. Das sind dann eben viele Faktoren, die dazu beitragen, dass die Unternehmen das eben wirklich auch als ein Chancenthema sehen kann. Und wir bringen das immer auf diese kurze Formel, Klimaschutz muss eben wieder mehr Lust sein und weniger Last.
Ja, aber trotzdem wundert einen, weil wir sind natürlich alle Teil dieser Nachhaltigkeitsbewegung, sag ich jetzt mal. Also wir sind uns klar darüber. Aber wo sehen Sie denn jetzt noch Aufholbedarf? Also wieso wird in einigen Branchen immer noch so gezögert?
Ich glaube, das ist vielleicht ja auch ein rein menschliches Verhalten, dass man immer denkt, wenn doch die Dinge noch laufen und sich rechnen, warum soll ich das Problem nicht noch ein bisschen weiter aussitzen? Und an der Stelle würde ich schon auch denken, dass beispielsweise die Kammerorganisation, die klassischen Industrieverbände, die könnten noch viel stärker die Hand ausstrecken und sagen, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, das ist einfach jetzt ein Zukunftsthema, das wird moderne Business-Disziplin. Ja, es wird auch ein steiniger Weg, aber hier ist irgendwie die Hand, wir gehen das gemeinsam, hier sind unsere Handreichungen dazu. Und dann käme das eben so ein bisschen aus dieser Ecke raus, wie, weil Veränderung ist immer schwierig. Also, und ich glaube, das ist was zutiefst Menschliches, ne? Dass
Aber sie
das
lässt sich nicht
eben
verhindern. Also verändern wird sich die Welt
aufwendig
so oder
ist.
so, ne? Entschuldigung, ja. Aber es ist ja immer dieses,
Ja.
alle haben so Angst vor Veränderungen und dann denke ich, aber
Ja.
wir müssen, also wenn wir nichts tun, verändert sich die Welt. Das sehen wir doch an allen Ecken und Enden. Es brennt, es wird überschwemmt, es gibt Dürren überall. Also verändern wird sich ja sowieso unsere Welt, egal wie wir es machen,
Aber
ne?
Sie glauben nicht, wie oft ich auf dem
Ja.
Podium sitze und dann eben immer wieder das Argument kommt, ja, aber Industrie first. Und ich glaube, Planet second. Ich glaube eben, dass wir uns davon verabschieden müssen, weil am Ende ist das dem Planeten, also dem ist das eh egal, ob wir es hinkriegen, bloß uns darf es eigentlich nicht egal sein. Und von daher ist das total schwierig zu durchbrechen, weil das ist eben, Sie haben das eine Mantra ja in Ihrer Einführung erwähnt, Wachstum, aber das andere Mantra ist auf jeden Fall dieses Industrie first. Mhm. Und ich glaube an der Stelle, dass sich natürlich zum Beispiel eben mit dem Klima nicht verhandeln lässt, aber es gibt ja längst viel andere und größere Nachhaltigkeitskrisen, die noch gar nicht so im Fokus sind, wie beispielsweise die Biodiversitätskrise.
Ja, und Biodiversität ist ja eine Grundlage aller Lebens- und auch vor allen Dingen zahlreicher unternehmensrelevanter Prozesse. Also wenn wir die Biodiversität nicht mehr haben, dann heißt es auch, wir haben Rohstoffe nicht mehr, die uns die Natur bereitstellt, ne? Also den Verlust biologischer Vielfalt, das kann ja auch für Unternehmen bedeuten, dass auch für sie die Grundlage schwindet. Ist das eigentlich auch einigen bewusst?
Total.
Allen bewusst?
Ja, allen nicht, aber wir sehen eine interessante Bewegung, beispielsweise eben auch erste Unternehmen aus unserer Mitgliedschaft, die sich eben aufmachen. Wie können wir denn eigentlich zum Beispiel Naturkapital messen? Weil komplex es schon eben auch beim Messen von CO2 ist, da gibt es inzwischen Datenbanken, Annäherungswerte und so weiter. Beim Thema Biodiversität oder anderen weicheren Nachhaltigkeitskriterien und Dimensionen wird es ja außerordentlich schwierig. Und deswegen bin ich total dankbar, wie viel da eben passiert, ne, mit satellitengestützter Erfassung beispielsweise von Wasserhaltefähigkeit von Böden und so weiter. Und KI-unterstützte Erfassung von Biodiversität, wo beispielsweise Vogelstimmen erfasst werden und KI dann nur aussortiert, wie viele verschiedene Arten es sind. Die kann dann vielleicht nicht die einzelne Art bestimmen, aber man kann auch da sagen, gab es einen Zuwachs an Biodiversität oder einen Rückgang? Und das ist, glaube ich, so das nächste große Thema, zu dem natürlich eben beispielsweise auch die Interessen von Investoren dann wieder mit reinspielen, weil die ja auch schauen müssen, wenn wir langfristig Geld anlegen wollen, wie müssen dann eben eigentlich auch die Bedingungen fürs Naturkapital sein?
Ja, das sind leider teilweise sehr langfristige Anlagen. Wenn wir zum Beispiel an Waldumbau denken, sind das ja Jahrhunderte fast schon. Ne? Das ist jetzt für Anleger, Investoren natürlich häufig nicht so attraktiv. Das ist auch ein Problem.
Ja, das ist ein Problem und dass wir gerade beim Thema Wald natürlich immer mehr verstehen, dass es auch da genau hinzuschauen gilt und eben beispielsweise Aufforstungsmaßnahmen, wenn vorher erstmal mit sozusagen Flächenberäumung auch sehr viel unterirdische Wurzelmasse und so weiter zerstört wird, da kann man ja zum Teil viel mehr Schaden als Nutzen anrichten. Also ich glaube, da geht ja auch jeden Tag, nimmt das Wissen eben zu, wie dann wirklich qualitativ hochwertige Aufforstungsprojekte oder Waldumbauprojekte aussehen müssen.
Ja. Und ich höre aber immer wieder Sätze, also teilweise auch aus der Zivilgesellschaft, aber bestimmt auch aus unternehmerischer Sicht, so wenn wir die einzigen sind in Deutschland, die sich um Klimaschutz kümmern, dann werden wir wirtschaftlich abgehängt. Oder bringt ja eh nichts, wenn wir was ändern, weil in China stoßen sie ja immer noch tonnenweise CO2 aus. Wie kann man diesen Sorgen entgegnen?
Ja, also natürlich muss man zum einen mit dieser Verantwortung argumentieren, dass einfach wir als Industrienation massiv CO2, unsere gemeinsame Erde mit CO2 belastet haben, viel mehr als irgendwie ja jedem pro Kopf zustünde. Das heißt, da gibt es eine historische Verantwortung und das andere ist natürlich, ich habe in meinen Vorträgen dann ganz oft eben diese Folien, wo man sehen kann, an welchen Punkten Deutschland ja schon gar nicht mehr Vorreiter ist. Also wenn wir uns jetzt Stand heute angucken, wer investiert denn auf der Welt am meisten in die erneuerbaren Energien? Dann sind das Länder wie China und wie die USA. Wenn wir uns anschauen, wo wird denn jetzt eine progressive Industrie- und Standortpolitik gemacht, dann ist das eben nicht Deutschland und nicht Europa. Von daher ist es an der Stelle, glaube ich, auch immer noch mal wichtig, das so ins rechte Licht zu rücken, dass wir natürlich immer auch schon viel angeschoben haben, aber dass dieser Anspruch, den wir irgendwie immer hatten, hier Klimaschutz-Musterschüler zu sein, dass wir den längst nicht mehr erfüllen. Also ich meine, wir haben die sektorspezifischen Klimaschutzziele gecancelt. Ja. Also das macht einen gerade angesichts dieses Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts fassungslos. Und von daher würde ich immer sagen, alle müssen natürlich eben ihrer Verantwortung gerecht werden und unsere Verantwortung als Industrienation ist an der Stelle eben auch besonders hoch.
Wie unterstützt denn da der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft die Unternehmen? Also was sind Ihre Hebel, wo können Sie ansetzen, wo können Sie Unterstützung leisten?
Unsere Arbeit ist in drei große Bereiche aufgeteilt. Also zum einen bringen wir eben diese Stimmen aus der nachhaltigen Wirtschaft tatsächlich eben direkt in die Politik und sorgen eben immer wieder für so einen Aha-Effekt. Ach, es gibt auch Unternehmen, die wollen eine fortschrittliche, progressive, ambitionierte, ne, Klimaschutzgesetzgebung. Die fordern eigentlich eben auch ein faires Marktumfeld für ein Engagement für Soziales und Umwelt, weil heute haben wir die verrückte Situation, die Unternehmen machen das und sind damit aber eben eigentlich auf dem Markt im Nachteil, weil sie höhere Kosten haben. Aber sozusagen, das ist so das eine große Feld, das tatsächlich in die Politik zu tragen. Das zweite ist, alles, was in diesem Bereich Vernetzung und Austausch unserer Mitglieder passiert, das sind jetzt ja fast 700 Unternehmen bundesweit, Startups, mittelständische Unternehmen, größere Unternehmen und das Ganze eben branchenübergreifend und zu sehen, wie viel da eben einfach auch untereinander an Kooperationen, an gemeinsamen Projekten entsteht. Ganz viel Wissensaustausch. Also wenn Sie fragen, was machen wir eigentlich, wie unterstützen wir die Unternehmen? Wir haben da natürlich eben immer auch Mitglieder, exklusive Veranstaltungen, wo wir zu den aktuellen Themen, also als beispielsweise die CSRD in Brüssel beraten wurde, hatten wir dann eben Workshops mit den Vertreterinnen und Vertretern aus der EFRAG, dass die einfach auch eng und zeitnah an den Diskussionen dran sind. Zu Green Claims bringen wir uns eben gemeinsam ein, also immer wieder auch dieses Wissen weitergeben von Einzelmitgliedsunternehmen oder eben auch von Dritten in die Mitgliedschaft rein. Und der dritte große Bereich ist unsere Projektarbeit, wo wir eben einfach gemeinsam, weil das ist eben beispielsweise unseren Mitgliedern auch ein Anliegen, dass man es an die nächste Generation weitergibt und in die Bildung trägt. Weil ganz oft, wenn man über so harte politische Fragen diskutiert, ist eigentlich am Ende das gemeinsame Fazit, wir müssen schon in der Bildung anfangen. Von daher machen wir eben auch viele Bildungsprojekte.
Ja, also ganz früh anfangen. Und vor allen Dingen, ich habe so das Gefühl auch, dass man so sichtbar wird und zeigt nach außen hin, dass teilweise die Wirtschaft schon weiter ist als die Politik. Also zumindest in den Fällen, bei denen die bei Ihnen jetzt damit aktiv sind. Das heißt, die Wirtschaft treibt eigentlich die Politik und erwartet jetzt von der Politik vielleicht auch irgendwie Auflagen, Maßnahmen, wenn Sie sagen, einen Markt schaffen, sowas in die Richtung.
Genau, zumindest ein relevanter Teil der Wirtschaft. Das Problem ist bloß in der ganzen Berichterstattung, in den Medien und so weiter. Und was bei der Politik eben auch hängen bleibt, diese ganzen eingefahrenen Lobbywege und, ne, Beziehungen, die man da irgendwie seit Jahrzehnten pflegt, da ist das eben nicht das vorherrschende Bild, sondern, und das haben jetzt auch schon mehrere sowohl Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler als auch eben einfach Ökonomen zum Anlass genommen, als auch CEOs, zu sagen, hört mal auf, nur rumzujammern. Also, weil das natürlich auch, also weil das kommt bei der Politik an, ne? Mhm. Die sozusagen vorwiegend dieses, es ist alles ein Bürokratiemonster und das ist dann eben natürlich sehr undifferenziert. Und man muss eigentlich eben genau hingucken, okay, welche Bürokratie brauchen wir? Und zum Beispiel eben, ne, ein erweitertes Nachhaltigkeitsreporting macht einfach Sinn, weil es die Unternehmen fit macht für diese moderne Business-Disziplin. Natürlich sind an anderer Stelle eben lange Genehmigungswege und so weiter für Anlagenbetreiber und so muss man da Bürokratie abbauen. Aber was doch ankommt bei der Politik und in der Öffentlichkeit ist dieses ganze große einmal in den Topf gerührt. Es ist alles schrecklich belastend, schrecklich Bürokratie und überhaupt ist eigentlich übermorgen die Wirtschaft aus Deutschland abgewandert. Und das hilft doch keinem. Und deswegen finde ich diese Artikel und diese Aufrufe und diese Kolumnen eben auch von C-Level selbst, die eben sagen, hört auf zu jammern, werdet endlich eurer Verantwortung bewusst und tragt sie auch und geht eben auch mit den Stimmen an die Öffentlichkeit, finde ich sehr heilsam, weil das Ganze natürlich sonst so einen destruktiven Twist kriegt. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit sind wir darauf angewiesen, dass wir wieder diesen positiven Twist hinkriegen.
Mhm. Vor allen Dingen auch selbst in den zum Beispiel energieintensiven Bereichen in der Stahlindustrie, selbst da wird sehr viel versucht, auch Richtung Nachhaltigkeit mit Wasserstoff, mit vielen. Also es gibt ja wirklich überall Natürlich auch aus Gründen, weil die Energie teuer und knapp wird. Aber gibt es gerade Bewegungen, die versuchen, auch den Transformationsprozess mitzugestalten? Aber irgendwie wird das gar nicht so richtig deutlich. Da haben Sie recht.
Ja, und die sind natürlich angewiesen, dass wir es dann auch vernünftig schützen, solche Märkte. Also ich glaube eben, eine Umstellung auf grünen Stahl in Deutschland, in Europa funktioniert dann eben nicht ohne die Carbon Contracts for Difference oder eben auch diesen vereinfacht gesprochen Klimazoll auf die Produkte, die von außerhalb der EU reinkommen. Also das muss man dann eben auch mitdenken. Und dann teile ich Ihre Einschätzung, dass die eben auch auf dem Weg sind. Und
also ja. Kurze Erklärung, weil Carbon Contract for Difference bedeutet halt, dass das Geld kompensiert wird durch staatliche Absicherung. So kann man es eigentlich kurz zusammenfassen. Also dass die Risiken nicht so hoch werden für diesen Wandelprozess auf
richtig auf Kaufverträge, ne, dass der Staat da eben die Abnahme der Produkte zusichert.
Genau, auch wenn die Nachfrage noch nicht da ist, dass sozusagen trotzdem das bezahlt wird. Ja, ich finde ein Thema, das haben wir noch nicht explizit besprochen, oder vielleicht schwingt es natürlich immer mit, aber die soziale Gerechtigkeit beim Klimaschutz, das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt, haben Sie am Anfang gesagt, diese verschiedenen Säulen. Und es fällt natürlich immer auf, dass es vor allem die Ärmeren sind, die auch am ehesten leiden. Also zum einen unter den Klimaschutzmaßnahmen, wenn zum Beispiel Preise erhöht werden, dann kursiert die Sorge, Menschen mit viel Geld können so weitermachen wie bisher, müssen halt nur mehr dafür bezahlen, und diejenigen, die sich teure Produkte nicht leisten können, müssen sich massiv einschränken, ist der eine Punkt. Und dann, wenn wir über Klimagerechtigkeit sprechen, natürlich auch nochmal die Menschen im globalen Süden, die Ärmsten der Welt, die jetzt schon massiv leiden. Vielleicht können wir ganz kurz darüber sprechen, ich finde das spannend, weil Sie das auch sagten. Also ist Öko Luxus?
Na, heute unter sozusagen dem falschen Pricing eben leider ja. Also wenn ich darauf, wenn es mir wichtig ist, dass ich eine Outdoor-Jacke kaufe, ohne Giftstoffe, ohne Kinderarbeit und, ne, von einem Unternehmen, was wirklich alles von vorne bis hinten irgendwie durchgedacht hat, dann hängt die im Regal eben teurer als das Konkurrenzprodukt, was auf all das keinen Wert legt. Von daher setzen wir uns ja eben auch so stark für dieses Thema wahre Preise ein, dass das eben endlich eingepreist wird. Und natürlich wäre sowas und ist sowas wie das Lieferkettengesetz deshalb auch so wichtig, weil wenn sich dann mal alle daran halten müssen, dann haben beispielsweise eben auch alle Unternehmen die Kosten für das Thema Risikomanagement, für eine Software, wo sie das nachhalten können, für unangekündigte Kontrollen vielleicht auch in den Ländern, wo sie produzieren lassen. Dann sehen wir da ja schon ein Angleichen der Bedingungen. Aber Sie haben ja völlig zu Recht, und gerade das Thema die Menschen im globalen Süden macht mich immer wieder fertig, wenn ich auf diese ganze Gemengelage, ne, und auch ja dann an der Stelle so oft eigentlich Arroganz unserer Industrienationen schaue, weil Sie haben es ja gesagt, wir haben es nicht verschuldet, aber haben jetzt mit den Auswirkungen zu kämpfen. Und dann sagen wir noch, aber kommt bitte nicht hierher, bleibt bitte in euren Ländern. Wir haben jetzt zwar keine Idee, wie ihr das von den Umweltfaktoren und auch ökonomisch, wie das dort funktionieren soll, oder zu wenig Ideen, das stimmt ja nicht, es passieren ja auch gute Dinge, aber natürlich irgendwie insgesamt haben wir zu wenig Ideen, wie das gehen kann. Aber wir wollen bitte auch gar nicht so viel Migrationsbewegung Richtung Europa sehen. Und an der Stelle ist das, glaube ich, den Menschen hierzulande auch gar nicht bewusst. Also die sehen quasi nur diesen Umstand, auch in China, in Asien, in Afrika soll noch wirtschaftliche Entwicklung stattfinden. Wie soll das eigentlich gehen? Die Erde ist doch eh schon am Limit. Aber das eben, wenn man diesen Pro-Kopf-Ausstoß vergleicht, dass einfach ein solches Gefälle ist, also
ja, also
ich habe dafür keine Lösung, aber es macht mich wirklich, lässt mich oft verzweifeln. Ich finde, es ist ganz eng verbunden, insgesamt mit dieser Gerechtigkeitsfrage, arm und reich, wie kann das eigentlich sein, dass so wenige Menschen auf unserem Planeten so viel besitzen und so viel andere nicht genug haben eigentlich, um überhaupt zu überleben. Ja.
Und diejenigen, die viel besitzen, eben auch den größten Teil dazu beitragen, dass zum Beispiel CO2 ausgestoßen wird. Das ist ja auch nochmal die
Genau, deswegen finde ich natürlich diesen Punkt, CO2 ordentlich zu bepreisen, so wie es dann eben auch Auswirkungen über Umweltkosten hätte, das trifft dann schon auch irgendwann die mit mehr Einkommen, weil natürlich haben den höchsten CO2-Fußabdruck, auch bei uns in Deutschland, haben die wohlhabenden Menschen mit großen Wohnungen, mit mehreren Autos, mit mehreren Flugreisen pro Jahr und. Ne, das lässt sich fortsetzen. Aber was natürlich einfach der Fall ist, wo wir dann wieder ganz klar sehen können, wie eng eben soziale Stellung, soziale Probleme auch mit Ökologiefragen verbunden sind, an den Straßen mit der höchsten Abgasbelastung, mit der höchsten Luftverschmutzung, mit der schlechtesten Lebensqualität leben eben Menschen mit geringem Einkommen. Und da ist doch, also da ist definitiv auch der Wurm drin und man muss bloß ganz genau hinhören. Es ist interessant, dass natürlich oft klassischen Industrieverbänden, die entdecken immer erst ihr soziales Herz, wenn es um ambitionierte Umweltgesetzgebung geht. Ja, also Heizungsgesetz war da eigentlich ein gutes Beispiel. Dann sagen plötzlich alle, ja, aber der Hartz-IV-Empfänger. Und sonst macht man sich da eigentlich nicht so viele Gedanken drum. Und die Hartz-IV-Empfängerin natürlich auch. Von daher finde ich es ganz wichtig, dass man hier diesen Grundsatz beachtet. Ja, wir brauchen ambitionierte Umweltgesetzgebung und Klimaschutzgesetzgebung. Und daneben machen wir eine vernünftige Sozialpolitik, die etwaige Auswirkungen eben auch vernünftig abpuffert. Und das ist beispielsweise bei dem Heizungsgesetz ja auch viel zu spät klar geworden, dass das natürlich auch mitgedacht wurde, dass es auch Konzepte und den Plan gibt, wie man das eben auffängt.
Das wurde ausgeblendet, und, vor allen Dingen in der Berichterstattung.
Das wurde natürlich aber eben sozusagen gezielt. Also ja. Da standen ja knallharte Interessen dahinter, das eben vor die Wand fahren zu lassen und sozusagen so eskalieren zu lassen. Ne? Mhm. Aber ich mag das sehr. Wir sind beispielsweise in der Klimaallianz Deutschland organisiert und die haben das eben, weil sie auch Gewerkschaften, Kirchen, Sozialverbände und so weiter in der Mitgliedschaft haben und Umweltverbände, schaffen die eigentlich sehr gut, dieses Thema mit im Blick zu nehmen. Okay, es muss auch immer sozial gerecht gedacht werden und gemacht werden. Von daher haben wir das auch in unserer Arbeit verankert, ja.
Ja, also da kommt viel auf uns zu und dadurch, dass wir ja auch anfangs sagten, einen Schlüssel übernimmt die Wirtschaft, muss auch die Wirtschaft das auf dem Schirm haben, dass das auch mitgedacht werden muss, auch bei der Transformation. Dass eben auch die soziale Gerechtigkeit immer noch mit reinspielt. Jetzt haben wir eben nur ganz kurz gesagt, wenn wir jetzt global betrachten, die soziale Klimagerechtigkeit, dann wäre natürlich so ein Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz schon gar nicht verkehrt, weil halt eben auch Löhne gezahlt werden, die Existenzen sichern weltweit. Also sind wir ja eigentlich schon einen guten Schritt voraus. Oder wie betrachten Sie solche Regelungen?
Ja, also wir haben das auf jeden Fall schon lange gefordert und sehr begrüßt und es geht uns jetzt noch nicht weit genug, aber es ist trotzdem ein ganz, ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung, eben gerade für diesen Punkt hinzuschauen. Weil ganz oft war ja das Argument eben, auch von Industrie, aber natürlich auch anderen Vertretern, die gesagt haben, ja, wie sollen wir das denn überhaupt machen? Wir wissen doch gar nicht, wer die Vorprodukte für uns produziert.
Das ist ja eigentlich auch schon wirklich, also so kann man gleich schon kapitulieren, wenn man sowas sagt.
Ja, und das ist einfach eben dann künftig, dahinter kann man sich nicht mehr verstecken und trotzdem glaube ich, ist ja auch allen klar geworden, dass es nicht von heute auf morgen darum geht, für alles sofort den Kopf hinzuhalten, alles vorhersehen zu können, das geht ja gar nicht, aber überhaupt Systeme zu schaffen, dass man Risiken erkennt und eben zu überlegen, okay, wo sind denn vielleicht rote Punkte auf meiner Karte der Lieferung? Beziehung und was kann ich eben tun und wie bin ich auch mit den lokalen Stakeholdern da im Dialog, dass es eben beispielsweise den Mitarbeitenden und Mitarbeitenden da auch nicht nur zum Überleben reicht, sondern eben auch für eine Schulbildung und die ganzen Faktoren, die eben wichtig sind, dass das dann ein gutes Leben ist, weil davon kann man heute ja einfach noch in ganz, ganz überwiegenden Teilen, beispielsweise der Textilproduktion und so weiter, überhaupt nicht sprechen.
Und dass wir uns der Verantwortung bewusst sind, halt eben auf allen Ebenen, hier bei uns auch in Deutschland. Zum Schluss, Frau Reuter, interessiert mich auch noch Ihre persönliche Motivation. Also was bewegt Sie, sich für mehr Klimaschutz, für diesen Dreiklang auch Ökonomie, Ökologie und Soziales einzusetzen? Seit wann ist das ein Anliegen für Sie?
Seit meiner Jugend. Und das zieht sich so ein bisschen wie ein nicht roter, sondern grüner Faden durch mein Leben und ist an der Stelle auch was, wo ich immer wieder beispielsweise bei Abi-Treffen oder so gemerkt habe, dass dann natürlich meine Schulkolleginnen und Kollegen von früher sicherlich ein X-faches von mir verdienen, aber ich immer jeden Tag mir auch in die Augen schauen kann und sehr zufrieden einfach an der Stelle bin, weil ich eben weiß, ich setze mich irgendwie an der Stelle für was Richtiges, für was Gutes ein. Also unser Verband beispielsweise ist ja auch gemeinnützig. Das heißt, ich weiß eben auch jeden Tag, was wir fordern, was wir anstoßen, welche Projekte wir umsetzen. Wir machen das ja nicht, damit es irgendwie einem einzelnen Unternehmen besser geht oder einer Gruppe von Unternehmen, sondern wir machen das eben wirklich mit diesem Gedanken Umwelt- und Klimaschutz. Und ja, das ist bei mir einfach schon ganz früh verankert gewesen und ich begreife es als Privileg, dass ich in dem Bereich eben auch immer arbeiten durfte.
Und dann sind Sie aber ja ausgerechnet in die Wirtschaft gegangen, um sich für mehr Klimaschutz einzusetzen. Also da, wo viele der Ursachen eigentlich für die Klimaprobleme liegen. Was war dafür ausschlaggebend?
Also ich mag an Unternehmen, dass sie was unternehmen. Und diese Verknüpfung, dass die eben ihre ganze unternehmerische Innovationskraft, dann im Fall unserer Mitgliedsunternehmen, ja dafür einsetzen, wie können wir hier eigentlich verdammt nochmal Teil der Lösung werden? Das hat mich von Anfang an, als ich die Stellenausschreibung gesehen habe, hat mich das fasziniert und begeistert. Und das ist natürlich auch was, weil ich dann eben auch schon parallel zu meiner Zeit der Promotion sehr viel mit Wirtschaftsunternehmen in Kontakt war und die zum einen für meine Promotion befragt habe, aber zum anderen natürlich eben auch in so einer Beratungstätigkeit war. Von daher passte da einfach vieles zusammen. Mein Interesse für Politik, mein Interesse für dieses, ich glaube, so bin ich auch selber. So, ich will immer, ne, wenn andere noch irgendwo Probleme sehen, ich überlege dann immer schon, okay, und was, wie machen wir das jetzt? Wie können wir das umsetzen, dass wir da was irgendwie, eine Lösung finden? Und das passte dann irgendwie total gut zusammen.
Ja, und genau da ist ja auch ganz wichtig, Lösungen zu finden. Ne? Da, wo eben auch die großen Hebel zu bewegen sind. Das ist ja auch etwas, was man häufig auch vergisst. Das wird immer so gesehen, dass Industrie und Wirtschaft eigentlich die Bösen sind. Aber da muss man denen eben auch ran, weil da genau kann man auch etwas erreichen, wenn man was wandelt.
Und es ist vielleicht auch so ein David gegen Goliath-Ding. Also ich finde das schon auch spannend, ne, hier eben zu gucken, okay, wir haben so viel weniger Geld als die ganzen großen Unternehmensverbände. Wir haben so viel weniger Man- und Woman-Power. Und aber ja, genau, die gute Seite der Macht ist irgendwie mit uns. Und was man dann da eben auch auf die Beine stellen kann, an der Stelle sehe ich ja dann auch immer die Arbeit der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Weil ja, einfach so die guten Kräfte da zusammenkommen.
Ganz genau. Das lasse ich jetzt mal als Abschluss so stehen, Frau Reuter. Vielen Dank. Ach, eine Sache habe ich noch. Sie haben das Bundesverdienstkreuz erhalten. Das ist ja eine wahnsinnige Wertschätzung Ihrer Arbeit. Wie war das für Sie, als Sie das entgegengenommen haben?
Oh, also als ich es entgegengenommen habe, war das sowieso auch super toll. Und ich habe mich beispielsweise einfach so gefreut, dass meine Eltern das noch miterleben konnten. Weil die sind wirklich auch schon alt und dass die hier in Berlin dabei sein konnten. Aber eigentlich war eben dieser Umstand an sich, also dass hier irgendwann so ein Brief reinflatterte, in dem das drin stand, verleihen kann das ja in dem Sinne eben nur der Bundespräsidenten, dass er es eben mir verliehen hat und dass man jetzt die Übergabe organisieren möchte. Ich war total geflasht und ja, es ist eine Riesenehre. Aber es ist mir vor allen Dingen eben auch Ansporn, da weiterzumachen.
Super. Vielen Dank, Frau Reuter, für dieses Gespräch.
Danke auch.
Katharina Reuter ist Geschäftsführerin des Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft und das Netzwerk unterstützt Unternehmen dabei, die ökologische und die soziale Transformation zu gestalten. Und in dieser Folge Grad Global habe ich über die Herausforderungen für die Unternehmen gesprochen, unter anderem. Grad Global ist ein Podcast der Entwicklung Nochmal, Grad Global ist ein Podcast der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima und das ist eine Initiative des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und mein Name ist Anja Backhaus und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schicken Sie uns gerne Ihr Feedback an podcast@allianz-entwicklung-klima.de.